ganz platt ausgedrückt, ohne IT geht bei uns gar nichts. Also es ist unheimlich wichtig, dass wir IT haben, dass wir die auch mehrfach haben, damit eben nie das Licht ausgeht.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind heute hier mit Alexandra Neumann von der DFS, der Deutschen Flugsicherung. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr heute bei uns seid im Studio, gemeinsam noch mit der Begleitung Leonie. Und ja, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, erstmal von mir auch. Hallo an alle. Ich bin bei der Flugsicherung, hast du gerade eben schon gesagt. Mein Name ist Alexandra Neumann, hast du auch schon gesagt. Ich arbeite bei der Flugsicherung jetzt seit ungefähr 20 Jahren, bisschen weniger. Privat bin ich Mutter von zwei Kindern. Hab auch noch einen Mann, wir sind verheiratet, also eigentlich so, wie man sich das vorstellt. Ich bin gern draußen, gerade bei diesem Wetter mag ich das, draußen
heute
spazieren,
ist aber auch brutal warm.
Fahrrad fahren. Ja, und ansonsten höre ich gern Musik oder ich lese.
Sehr
und zwar richtig klassisch, ein Buch.
Das ist gut. Dann freue ich mich schon mal am Ende auf die Empfehlung, wenn du dann noch ein bisschen Empfehlung raushauen kannst an entweder Musik oder auch Buch. Das kommt dann aber nochmal zum Schluss. Genau. Jetzt nochmal zur wichtigsten Frage des Podcasts immer. Was ist denn deine Lieblingspizza?
Die Lieblingspizza-Frage. Also tatsächlich lese ich die Speisekarten immer sehr gerne und am allerliebsten mag ich aber doch ein Pizzabrot mit Knoblauch oder Kräutern.
Sehr simpel.
Und dazu einen feinen Salat.
Das ist auch nicht verkehrt. Immer schön simpel bleiben. Cool. Dann steigen wir direkt mal so ein bisschen ein und reden über die DFS allgemein erstmal und zu dir nochmal, ein bisschen zur Vita, wie du denn zur DFS gekommen bist und was du dort aktuell machst.
Ja, also ich habe eben schon angedeutet, ich bin schon eine ganze Weile in der DFS, also bei der Flugsicherung. Ich arbeite im Hauptstandort in Langen und zwar da im Systemhaus und da, ja, ich bin immer meiner Nase nachgegangen, ja, im Studium. Wusste ich auch erstmal nicht, was mache ich denn? Auf jeden Fall muss es was mit Mathe sein. Und an der Uni Darmstadt gab es die Möglichkeit, Luft- und Raumfahrt dazu zu nehmen. Das fand ich einfach
super spannend.
Spannend, ja, genau, das war's. Ich wollte nicht Lehrer und ich wollte auch nicht Versicherung oder Bank. Luft- und Raumfahrt, gut, der Nase nach. Was musst du machen? Grundstudium, Hauptstudium, bisschen gearbeitet. Und an der Uni gibt es die Flugsysteme. Da gab es eine Abteilung, die haben einen Simulator aufgebaut. Das fand ich auch alles super spannend. Und mit den Kollegen da haben wir Kontakte geknüpft, haben Projekte gehabt mit der Flugsicherung. Und so ging das einfach immer seinen Weg. Am Ende hatte ich mein Diplom und habe mich einfach mal beworben. Also in der Abteilung Systemhaus oder in Forschung und Entwicklung. Das sind zwei getrennte Abteilungen, die aber sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Und da hatte ich einfach Glück. Also vielleicht das Auftreten, was auch immer. Ja. Also ich habe den Job gekriegt. Und da bin ich jetzt seit 2005.
Nicht schlecht. Also angefangen mit Mathestudium, habe ich das richtig verstanden?
Angefangen mit Mathestudium.
Das ist auch immer sehr spannend. Wir hatten auch mal eine IT-Forensikerin bei uns, die tatsächlich auch mit dem Mathestudium angefangen hat. Deswegen ist das auch mal eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil das super spannend ist und soll auch einfach mal denen da draußen zeigen, es muss nicht immer sehr geradlinig sein. Kann auch mal so ein bisschen schlangenlinig, förmig sein, bis man dahin kommt, wo man am besten happy ist.
Richtig. Und ich war eigentlich nie unzufrieden, ja. Also ich habe da super tolle Aufgaben, ich habe da tolle Kollegen kennengelernt und es ging immer irgendwie weiter, ja. Es blieb nie stehen.
Die 20 Jahre sprechen auch schon für sich.
Ja.
Ja, das ist sehr schön auf jeden Fall, wenn man sowas von sich behaupten kann und von seiner Arbeit behaupten kann. Was machst du denn eigentlich oder allgemein, was macht denn die DFS? Was sind denn die typischen Aufgaben? Und man kennt ja typischerweise die Fluglotsen. Du bist jetzt schon nicht bei den Fluglotsen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen Überblick geben, was denn DFS alles macht.
Also die DFS hat tatsächlich ziemlich viele Aufgaben. Man könnte es erstmal platt runterbrechen. Wir kontrollieren die Flugzeuge, die im deutschen Luftraum unterwegs sind. Aber dazu benötigen wir halt eben ganz viele Dinge. Wir brauchen einerseits die Technik, wir brauchen Radaranlagen, wir brauchen Kommunikationssysteme, wir müssen uns unterhalten können und wir müssen wissen, wo fliegen die Flugzeuge. Das sind verschiedenste Anlagen und Technologien, die wir selbst betreiben, wo wir aber auch mit anderen Anbietern zusammenarbeiten. Wir haben die Lotsen, das sind ungefähr ein Drittel unserer Mitarbeiter. Das ist also wirklich schon ein Hauptteil, der da die Arbeit macht. Dann haben wir für die Systeme, die die Lotsen benutzen, natürlich auch Leute so wie mich, die das entwickeln, warten, die gucken, was können wir besser machen, gibt es Ideen, habt ihr Lotsen aus der Arbeit heraus, Ideen, wie wir es euch leichter machen können, was können wir sicherer machen. Dann gibt es natürlich noch administrative Mitarbeiter, muss sich auch irgendjemand um diese ungefähr 5000 Menschen kümmern.
Klar.
Also von daher gibt es schon unheimlich viel. Es gibt eine Akademie, in der werden die Lotsen ausgebildet, in der wird das ganze technische Personal ausgebildet. Wir selbst können dort uns weiterbilden, also neue IT-Techniken kennenlernen. Was gibt es Neues? Virtualisierung, Containerlösung, gibt es da unheimlich viele Angebote. Ja, das war doch schon mal ein
guter Rundumschlag.
Großes Spannungsfeld, genau. Ja,
gute Bandbreite auch von der Ausbildung bis hin zur Fortbildung und auch einfach am Ball bleiben, was auch die Technologien angeht.
Richtig, genau. Du hattest allerdings noch gefragt, was mache ich?
Genau.
Also ich arbeite im Systemhaus, habe ich ja jetzt auch schon erzählt. Und zwar entwickeln wir in der Flugsicherung selbst ein Fallback-System. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, die sowas anbieten, aber das haben wir im Laufe der Jahre schon festgestellt. Jede Flugsicherung, jeder Flugplatz, jeder Center hat da seine eigenen Anforderungen. Und es hat schon unheimlich viel Vorteile, wenn wir da selbst unser Wissen haben und auch selbst Lösungen generieren können. Und genau da bin ich in der Entwicklung. Das System gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren, hat ursprünglich ein Mitarbeiter der DFS entwickelt. Aber einer alleine kann so eine große Aufgabe gar nicht wuppen, ja. Und von daher hat sich diese Abteilung entwickelt auch. Also wir waren am Anfang 8, 10, 12 Mitarbeiter. Mittlerweile sind mit dem ganzen Systemhaus zusammen sind wir über 200, die verschiedene Systeme betreuen und auch immer mehr Kleinstprozesse machen, wie man den Lotsen Arbeit abnehmen kann und das Ganze einfach sicherer machen kann.
Systeme heißt überwiegend digitale Systeme oder auch zum Beispiel Fallback-Systeme für Hardware? Oder ist das jetzt bei dir überwiegend auf die digitalen Softwarelösungen ausgerichtet?
Das sind tatsächlich Softwarelösungen. Wir machen uns natürlich auch Gedanken über die Hardware. Es gibt nicht nur einen Rechner, auf dem was läuft. Und da wird dann schon geguckt, dass immer mindestens zwei Redundanzen da sind. Sowohl Software als auch Hardware-technisch.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten wird es irgendwann brenzlig, wenn alles ausfällt. Wer die Flugzeuge nicht überwacht, das kann schnell böse enden. Sehr cool. Was konkret meint denn Flugsicherung? Was betrifft das alles und geht es dann nur um die Flugzeuge?
Also tatsächlich hat wahrscheinlich mittlerweile jeder schon mal irgendwo eine Drohne am Himmel fliegen sehen. Ja, also
gerade auch zur EM wieder mit den ganzen Polizeidrohnen, die gerne mal über den ganzen Menschentümmeleien überfliegen, hat das bestimmt schon die eine oder andere gesehen.
Richtig. Und du sagst jetzt schon die Polizeidrohnen. Es gibt aber mit Sicherheit auch genauso viele private Drohnenflieger, die denken, ey, da fliege ich doch mal drüber.
Ja.
Und genau das ist halt oft auch das Problem. Also es gibt Bereiche, da sollten keine Drohnen unterwegs sein. Also weder jetzt über den Stadien und auch gar nicht in der Nähe vom Flughafen, um einfach den Luftverkehr, die Passagiere, die da in so einem großen Flieger sitzen, nicht zu gefährden.
Ja.
Und genau dafür hat die DFS auch schon vor einigen Jahren Initiativen entwickelt. Es gibt Mitarbeiter, Kollegen, die ein, zwei Stockwerke über mir sitzen, die sich konkret damit auseinandersetzen. Wie können wir solche Drohnen entdecken? Wie finden wir raus, wem die gehört? Oder wie können wir den Menschen, die eine sinnvoll benutzen wollen, auch noch Hilfen an die Hand geben? Also gerade Polizei und Feuerwehr oder Rettungsdienste unterstützen.
Oder sei es auch einfach private Leute, die das tatsächlich in einem geregelten Maße nutzen wollen, einfach aus Spaß zum Fotografieren oder was auch immer.
Richtig, genau. Und genau dafür gibt es eben schon verschiedenste Apps und Anwendungen, die man sich auch als Privatuser runterladen kann, wo man sich dann melden kann oder wo man sich selbst auch die Steuerung vereinfachen kann. Da hat man dann wie so einen kleinen Bildschirm und kann dann genau sehen, wo ist er denn jetzt gerade.
Genau, oder auch Karten zum Beispiel mit irgendwelchen Sperrzonen, wo man nicht fliegen darf, alles wo man auch gar nicht starten kann.
Genau.
Ja.
Eine Sache fällt mir noch ein. Also die Systeme, die wir entwickelt haben, die sind natürlich auch für Nutzer interessant. Und um eben die zu vermarkten, zu verbreiten, gibt es außer DFS heraus ein Tochterunternehmen. Das ist die Dronic. Wenn man da über die Homepage geht, findet man ganz tolle Sachen und die vermarkten unsere Systeme, entwickeln sie auch weiter. Und eine zweite Tochter, die DFS noch hat, das ist die DAS. DFS Aviation Services. Über die werden wiederum externe Kunden mit Fallback-systemartigen Produkten versorgt. Das heißt also, da hat die DFS durchaus noch weitere Kooperationspartner und es wird nicht mehr alles direkt im Haus DFS betreut.
Unabhängig von Drohnen und Flugzeugen, gibt es noch weitere Bereiche, die die Flugsicherung betreffen?
Also es sind schon die Hauptbereiche, ja. Also ich meine, ich habe schon gesagt, wir haben auch die eigenen Radaranlagen. Das heißt, es gibt auch Techniker, die fahren dann wirklich mal raus und gucken, sind die Antennen noch alle da oder wo ist jetzt irgendwie der Fehler hier aufgetreten? Mhm. Und einfach gucken, dass sie auch ausgetauscht werden in regelmäßigen Abständen. Also das ist so die Hardware. Mhm. Ja, das ist so im Wesentlichen das.
Gut. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen weiter zur DFS, steht für Deutsche Flugsicherung. Inwieweit seid ihr denn nur für Deutschland zuständig? Gibt es da auch länderübergreifende Tätigkeiten, die ihr betreut?
Also wenn wir nur in Deutschland gucken würden, wäre schon traurig.
Ja.
Ja. Also gerade jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich doch nochmal nachgelesen. Jeder dritte Flug innerhalb von Europa geht tatsächlich durch Deutschland. Das heißt, wenn wir da nicht auf die Nachbarländer mal mindestens gucken würden, wäre das alles nicht mehr so lustig. Von daher gibt es unheimlich viele Ideen, Kooperationen, wo die DFS mit internationalen Partnern zusammenarbeiten. Also nicht nur die Eurocontrol als europäische Flugsicherung, auch andere Flugsicherungsbetreiber, andere Softwareentwickler, die nicht nur hier in Deutschland sitzen, mit denen arbeiten wir zusammen, haben auch weitere Systeme entwickelt. ICAS zum Beispiel ist eine internationale Kooperation. Dann gibt es von der Europäischen Kommission ganz viele Ideen, wie kann man das alles fluffiger gestalten, dass man also pünktlicher ist, effizienter ist, Umweltschutz, dass weniger Wartezeiten sind, dass der Luftraum innerhalb von Europa gemeinsam geguckt wird und nicht jeder Staat seine nationale Lösung
macht. Das wird
macht.
Ja auch wieder nicht funktionieren.
Genau.
Wenn die da mit Pferdeklappen guckt.
Ja, dann stehen wir da oben an der Grenze und dann fliegen wir in lauter Warteschleifen, jetzt dürft ihr rüber. Nee.
Dann gibt es irgendeine Latenz bei der Kommunikation, dann weiß keiner mehr kurz, was ist da passiert.
Das wäre noch schlimmer, wenn die Franzosen Französisch reden, die Deutschen Deutsch und die Spanier Spanisch.
Ja. Wo habt ihr denn alle Standorte? Wenn ihr auch schon international agiert, sind die auf Deutschland begrenzt? Gibt es vielleicht auch außerhalb Deutschlands Standorte? Und wenn innerhalb Deutschlands, wo sind denn die in Deutschland?
Also die Standorte sind tatsächlich innerhalb Deutschlands. Es gibt allerdings Kooperationen, dass zum Beispiel die Lotsen in Karlsruhe gemeinsam mit denen in Maastricht Flüge steuern und sich dann da regelmäßig austauschen. Wir haben 4 Kontrollzentralen über Deutschland verteilt. Es geht von Nord nach Süd. Langen ist einer der Standorte. Dann haben wir noch in Bremen, Karlsruhe und in München. Das sind die größeren Center. Die sind hauptsächlich für die hohen Flugzeuge, die ja über Deutschland hinweg fliegen. Dann gibt es aber noch 15 Flughäfen innerhalb von Deutschland. Glaubt man gar nicht.
Ja.
Das sind internationale Flughäfen. Das sind die großen Hubs wie Frankfurt oder München, Berlin.
Nicht Frankfurt-Hahn zum Beispiel.
Nein, nicht Frankfurt-Hahn. Aber es gibt auch kleinere Flughäfen. Saarbrücken, Dresden, Erfurt, Hannover, wo wir auch vertreten sind mit Lotsen. Und dann sogar Flughäfen, wo wir früher vertreten waren mit Lotsen und heute aber mehr oder weniger Kameras stehen. Und die Lotsen sitzen dann alle in einem Remote Tower Center. Und von da aus werden dann 3 oder 4 kleinere Flughäfen betreut, beobachtet. Das sind dann mitunter kleinere Flughäfen, gerade im Bereich der Küste zum Beispiel. Gibt es Flughäfen, wo nur Hubschrauber starten und landen, um die Windparks zu überwachen. Und da eignet sich das halt wahnsinnig, wenn dann einer nicht in Emden sitzen muss, sondern halt in Bremen und von da aus mit der Videokamera zuschaut und sagt, ja, ist frei, kannst los.
Macht auf jeden Fall Sinn.
Genau, und da sind eben in den letzten Jahren solche Remote Tower entstanden. Das hilft schon ungemein.
Seit wann habt ihr daran gearbeitet? Nur mal grob für so eine Einschätzung.
So grob 2010.
Okay.
Also die ersten Ideen, dann muss man natürlich gucken, welche Kameras kann man nehmen, welche Systeme sind sinnvoll und sind auch zuverlässig.
Und die ersten sind jetzt seit so ein paar Jahren in Betrieb?
Ja, genau.
Okay, gut. Dann, wo ist denn euer Hauptstandort? Ist das Langen hier?
Der Hauptstandort ist tatsächlich in Langen. Das ist die Unternehmenszentrale, das ist die Akademie, das ist der Hauptstandort vom Systemhaus. Auch wir haben noch Ableger in Stuttgart oder Berlin. Mhm. Das heißt, wenn jemand interessiert ist, es muss nicht unbedingt in Langen sein. Es darf auch in Nord- oder Süddeutschland sein. Man muss da nicht unbedingt umziehen.
Das ist immer nützlich und natürlich entgegenkommt. Was meint denn eigentlich Tower und Center nochmal konkret? Du hast es gerade schon erklärt eigentlich. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Aufgabenbereiche ein bisschen mehr separieren. Das wäre noch ganz hilfreich wahrscheinlich.
Also Center sind im Prinzip wirklich die Kontrollstellen, wo die Flugzeuge kontrolliert werden und überwacht werden, die höher fliegen, die also nicht direkt, also ja, mag sein, dass jemand in München in den Luftraum reinkommt, aber dann in Bremen erst landet. Aber das sind schon die weiteren Flugzeuge. Und im Tower heißt halt wirklich der Nahbereich, was unter einer bestimmten Flughöhe ist und dann eben startet oder landet in diesem Bereich. Normalerweise auch direkt auf Sichtkontakt.
Genau. Wir sind ja immer noch auch ein Tech-Podcast, wie es auch im Namen steht. Daher ist bei uns auch immer der Tech- oder IT-Fokus immer natürlich spannend. Und das finde ich auch bei euch gerade in der deutschen Flugsicherung oder allgemein der Flugsicherung immer ein hochspannendes Thema. Wie wichtig ist denn bei euch da die IT? Du hast es auch schon vorher gesagt, wenn ihr an Fallback-Lösungen arbeitet, ihr habt auf jeden Fall eine wichtige Stellung. Und vor allem, welche Themen sind denn da für euch konkret immer von großer Bedeutung?
Ja, also wie gesagt, ich komme aus dem Bereich mit dem Fallback-System, aber ganz platt ausgedrückt, ohne IT geht bei uns gar nichts. Also da kannst du ja nicht mal ein Word-Dokument schreiben und irgendjemanden einladen oder eine Konferenz einberufen. Das heißt, wir nutzen auch diese klassischen Systeme, aber gerade in der Flugsicherung, wie wollen wir dem Lotsen zeigen, wo es lang geht oder zeigen, was da ist, wenn wir kein Bild auf den Schirm kriegen? Also es ist unheimlich wichtig, dass wir IT haben, dass wir die auch mehrfach haben, damit eben nie das Licht ausgeht. Einerseits musst du natürlich kommunizieren können. Das heißt, es gibt Funk- oder Audiosysteme. Andererseits musst du die Radardaten, die Sensordaten irgendwie aufbereiten und daraus ein sinnvolles Bild für den Lotsen generieren. Du brauchst Kartendarstellung. Du brauchst irgendwas, was berechnet. Du musst aber auch Eingabemöglichkeiten haben, ja. Also du musst irgendwie sagen können, der wollte da losfliegen und der will dann und dann ankommen. Und dann müssen wir den aufeinander reihen, die ganzen Flugzeuge, die da nacheinander ankommen in Frankfurt. Die sollen einen bestimmten Abstand haben. Also musst du auch das überwachen und zeigst dem Lotsen natürlich so viel wie möglich an Hilfsmöglichkeiten.
Was würdest du davon sagen, ist quasi das Allerwichtigste von diesen Systemen, die ihr tagtäglich benutzt?
Ich würde sagen, tatsächlich der Tracker. Also, dass du wirklich siehst, vom Radar kommt die und die Position und das war in den letzten Minuten so und es wird in den nächsten Minuten so fliegen. Diese Vorausberechnung eben einfach aufgrund von Mathematik und Statistiken. Wo wird er sich in wenigen Sekunden, in Minuten befinden? Kommt er pünktlich an? Ist irgendwas? Steigt er? Sinkt er? Da kannst du relativ schnell dann einschätzen, ob das Flugzeug sicher und so geplant unterwegs ist oder ob du irgendwas tun musst.
Ja. Wie schätzt du die Entwicklung der Zukunft noch ein? Ein Stichwort, was ich da gerne nennen möchte, es sind Drohnen zum einen, aber auch zum Beispiel vielleicht zukünftig irgendwann Drohnentaxis. Wie wird das vielleicht noch ablaufen?
Also Drohnentaxis kann ich tatsächlich nichts dazu sagen, ja. Aber Drohnen sind jetzt schon ziemlich im Kommen, sind schon sehr verbreitet, genau. Und wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen. Es gibt die, die gewerblich oder eben für Sicherheitsaspekte genutzt werden, Polizei, Überwachungsdrohnen. Inwiefern die irgendwann so groß sind, dass du wirklich Menschen transportierst und das dann auch für Taxis verwendet wird, das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
Das mit Sicherheit, ja.
Unabhängig davon, wie lange das dauert, bis das mal da ist, kannst du vielleicht absehen oder inwiefern das euch bei der Flugsicherung von der Arbeitsweise her vielleicht noch beeinflusst? Wird dann zukünftig auch mehr automatisiert vielleicht passieren mit vielleicht auch autonomen Drohnentaxis zum Beispiel? Das ist jetzt sehr spekulativ. Du darfst einfach mal frei raus.
Das ist wirklich
sagen, was du denkst.
Spekulativ, da hast du recht. Ja, also es könnte durchaus sein, wenn es wirklich die Technologie hergibt und du in so eine Drohne autonom fliegen lässt, dass das mit Sicherheit Vorteile bringt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz ohne menschliches Zutun geht. Also es muss immer irgendwo einer sein, der einschreiten kann. Gerade in Bezug auf KI, was du da alles noch dir überlegen könntest, wenn da einer die Steuerung übernimmt. Weiß ich nicht, ob sie gerne einsteigen wird.
Ja, zumindest aktuell noch nicht wirklich.
Nein, nicht wirklich.
Genau. Okay, cool. Kannst du mal ein bisschen auf dein Lieblingsprojekt eingehen? Was hast du da gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
Also eins meiner Lieblingsprojekte ist tatsächlich das erste, an dem ich mitgearbeitet habe. Frisch von der Uni, relativ unerfahren, haben wir das Fallback-System, das damals nur in Deutschland eingesetzt war, verkauft an einen externen Kunden. Und das waren einfach Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die ich nicht missen will. Also es waren einerseits viele neue Dinge. Man denkt erstmal, man kann alles. Man kennt sich ja aus in Deutschland und das hat alles immer so, das hat gut geklappt und wir haben dafür eine Lösung und dafür eine Lösung. Und dann bringt man das Ganze zu einem externen Kunden und muss sich dann mit ganz neuen Dingen auseinandersetzen. Das war nicht nur die Hardware, die haben wir ja teilweise sogar dort dann mit anschaffen lassen und gesagt, ihr müsst mindestens solche Rechner haben und so viele müssen es sein. Aber es sind dann auch Sachen vor Ort. Ja, also wir waren hier relativ gut überdeckt mit Radaren. Deutsche Radare, die waren dann auch alle gut in Schuss. Und dann kommt man in einen anderen Luftraum, der ist ein bisschen kleiner. Aber man hat da ganz andere Daten auf einmal zur Verfügung, vielleicht auch weniger. Dann gab es noch Probleme mit der geografischen Lage. Da musste man dann auch noch ein bisschen tricksen und lernen dazu. Also tatsächlich haben wir in dem Projekt unheimlich viel gelernt. Aber das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also die Gruppe, die wir damals waren, 5, 6 Leute, die da abgestellt waren, die haben teilweise ganz schön geschwitzt. Aber alles super erfolgreich dann abgearbeitet und es war einfach eine tolle Erfahrung.
Und dann auch wieder bei euch integriert?
Natürlich haben wir auch vieles, was wir da gelernt haben, dann zurückgeholt und gesagt, das brauchen wir unbedingt da auch. Es fällt da gar nicht so auf, aber das hilft ungemein weiter. Und auch aufgrund dieser Ideen dann auch gesagt, das wäre wichtig, dass man noch das noch dazu macht und hier noch eine Flugplankomponente, das wäre auch noch wichtig.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel, was man vielleicht einfach mal kurz greifen kann?
Also ganz konkret, wir haben in Deutschland relativ gute Radarüberdeckung gehabt. Das heißt, du hast eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug auch an der Position ist, wo es fliegt. Wenn du weniger Radare hast, dann brauchst du ein Tool, was dich dabei unterstützt und da einfach viel besser rechnen kann. Mhm. Und genau da haben wir dann doch sehr viel auch Theorie wieder mit reingebracht. Also ich war noch relativ jung und hatte noch Mathematikvorlesungen kurz vorher gehört und dann haben wir uns da gemeinsam auseinandergesetzt und haben gesagt, ja, da müssen wir ein bisschen den Filter schrauben und die Wahrscheinlichkeitsvarianzen, die ganzen elliptischen Kurven da noch ein bisschen anpassen. Das war mal richtig Theorie, die wieder zurückgeflossen ist in diese digitalen Systeme, wo man gar nicht so denkt am Anfang, wieso muss ich das jetzt im Studium alles lernen?
Mhm. Dachtest du dir, das Mathematikstudium hat sich doch gelohnt?
Genau.
Welche Entwicklungen haben sich denn auch da nach dem Projektabschluss noch weiter ergeben, abgesehen von dem, was du jetzt gerade zum Beispiel mit der Radarüberwachung gesagt hattest?
Also das habe ich ja schon gesagt, genau. Und also je mehr du streust, desto weitere Kunden kriegst du dann auch. Ja? Es gab schon noch mehr Interessenten. Wir haben das Projekt dann nicht direkt fortgeführt, aber es gab einfach noch weitere Kunden, wo wir es dann auch verkauft haben. Teilweise auch nur Einzelprojekte daraus oder Einzelprozesse daraus. Es ist nicht eine große Applikation, sondern es sind verschiedene verteilte Prozesse. Und da haben wir einfach noch ganz viel Netzwerkarbeit gemacht, sage ich mal. Ja, es ist also auch nicht nur in Deutschland geblieben. Wir haben andere Flugsicherungsbetreiber, mit denen wir uns auch austauschen. Es ist auch durchaus so, dass viele Gremien oder auch die anderen Flugsicherungsbetreiber im Ausland durchaus gucken, was machen denn die Deutschen da? Die haben das da schon mal hingekriegt. Die sind doch da durchaus ganz gut dabei. Die haben immer tolle Ideen und die haben auch gute Leute, die entwickeln das, die können das auch umsetzen. Und da gucken schon viele drauf, ja. Also da haben wir schon einen recht guten Ruf und versuchen da auch immer vorne dran zu bleiben.
Das Made in Germany Label war ja oder ist auch immer noch ein bestehendes Qualitätsmerkmal irgendwo.
Ja, genau. Also das merkt man schon, ja. Also da haben wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht in dem ICAS-Projekt, dass da unheimlich hohe Stücke drauf gehalten werden.
Magst du vielleicht auch ganz kurz für diejenigen, denen das nichts sagt, dieses Projekt kurz einmal erläutern in so 1, 2 kurzen Sätzen?
Da würde ich tatsächlich lieber das Phoenix-Projekt beschreiben. Also Phoenix war, wie gesagt, eigene Entwicklung von einem unserer ehemaligen Lotsen, der dann gesagt hat, ich brauche mehr Hilfe. Daraus entstand ein Fallback-System, was erstmal nur Tracker- und Radardaten umfasst hat. Und dieses Projekt ist aber immer noch hochaktuell. Wir haben es international verkaufen können und mittlerweile geht das in die nächste Runde. Wir sind also auch dabei, dieses Projekt in eine neue Ebene zu heben in Richtung cloudbasierte Technologien, sodass man also wirklich auch unabhängiger wird und ganz anders arbeiten kann, als man es vorher gewöhnt war.
Ganz anderes Ressourcenmanagement dann
auch. Ganz anders, genau. Und auch weg von diesen riesengroßen Linux-Maschinen hin zu kleineren, schlankeren Lösungen.
Cool. Ich muss sagen, das klingt alles sehr spannend und jetzt kommen wir so zum Abschluss nochmal, bevor wir zum richtigen Abschluss und zur persönlichen Note nochmal kommen, so ein bisschen um die Einstiegsmöglichkeiten bei DFS. Wie steigt man bei euch ein? Wie bist du vielleicht auch damals direkt reingekommen? Du meintest eine Initiativbewerbung, wenn
ja.
Ich mich richtig erinnere.
Genau. Ich habe tatsächlich Kontakte, also durch die Projektarbeit habe ich einzelne Menschen in der DFS kennengelernt und habe dann einfach gefragt, wie sieht es denn aus? Ich bin jetzt hier bald fertig. Ja, bewirb dich doch einfach mal, der kannst dich da bei dem und dem bewerben, richtest die Bewerbung an den Leiter vom Systemhaus und dann guck mal, was geht. Und es waren tatsächlich zwei Initiativbewerbungen, die ich damals abgeschickt hatte, eine in Richtung Forschung und Entwicklung und eine in Richtung Systemhaus. Und habe mich dann für das Systemhaus entschieden. Also das ist eine Möglichkeit, kann man sich auf jeden Fall anschauen unter dfs.de, wie man das machen kann.
Die Links dazu sind auch wieder in den Shownotes verlinkt, natürlich.
Ja, genau. Und alternativ, wenn man erstmal so gucken will, sind wir vertreten durch unsere Recruiter auf verschiedensten Messen, Jobmessen, unter anderem auch bei der ITCS. Genau. Und es gibt die Möglichkeit, Ausbildungen bei der DFS zu machen. Entweder eine Ausbildung, Fachinformatiker oder ein duales Studium. Gibt auch verschiedenste Richtungen, die die DFS da anbietet. Alternativ gibt es auf der dfs.de auch Stellenangebote, wo man sich konkret für einzelne Stellen bewerben kann. Und die müssen nicht nur unbedingt im Systemhaus sein oder in der Forschungsabteilung. Man kann sich auch als Lehrer an der Akademie bewerben oder eben Techniker für irgendwelche technischen Anlagen. Wir haben unsere Energiezentrale, da brauchen wir auch Mitarbeiter, die sich damit auseinandersetzen.
Bei Forschung und Entwicklung, was fällt da zum Beispiel drunter? Geht es dann auch wieder in Richtung Softwareentwicklung oder in Richtung auch Hardwareweiterentwicklung oder beides?
Das ist tatsächlich auch viel Software, Verfahrensplanung auch. Also es gibt Tools, kleine Tools, größere Tools, die jetzt die Anflugplanung, Abflugplanung, die im Systemhaus oder in der Forschungsabteilung erst die Ideen entwickelt wurden und alles, was dann so ein bisschen reifer wird und das tatsächlich in den Betrieb kommt, das landet dann wiederum bei uns im Systemhaus. Dann haben die Forscher und Entwickler wieder Zeit, neue Visionen zu entwickeln. Also Hardware wird nicht direkt entwickelt, aber es werden durchaus neue Technologien von Anbietern untersucht und validiert. Können wir damit was anfangen oder geht es gar nicht? Oder es kommen auch Anbieter und fragen nach, was können wir tun, damit es wirklich reif wird zum Einsetzen. In der Abteilung gibt es einen Riesensimulator, wo auch viel Ideen reingebracht werden. Wie können wir das für die Ausbildung nutzen? Wie kann man das nutzen für den Remote Tower? Also da sind solche Dinge, die entstehen.
Spannend. Wir sind ja auch als ITCS immer sehr dahinterher, Women in Tech, also Frauen in der IT, zu unterstützen. Versuchen das auch mal explizit auf unseren Messen stärker in den Vordergrund zu schieben, mit einer eigenen Bühne zum Beispiel. Und auch unterstützen unterschiedliche Kooperationspartner, Women in Tech e.V. etc. Da würde es mich jetzt noch interessieren, du hast jetzt 20-jährige Erfahrung bei der DFS als Frau in der IT. Da würde es mich interessieren, wie ist das denn als Frau bei der DFS? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gab es oder gibt es?
Ja, ich habe tatsächlich damals als erste Frau in meiner Abteilung angefangen. Waren damals schon ungefähr 20 Entwickler und dann kam ich. Kurz nach mir kam noch eine zweite Entwicklerin, war ich dann schon wieder in Elternzeit. Aber seitdem hat sich das echt verändert. Also ich habe gerade heute wieder in einem Testlabor gestanden und war angenehm überrascht. Da standen keine 10 Menschen. Und über 5 waren Frauen. Und ich so,
das ist eine gute Quote.
Das ist cool. Ja, also durchaus ein toller Arbeitgeber und hat sich da in der Beziehung echt bemüht. Es gibt also schon Unterstützung, obwohl wir tatsächlich insgesamt ein Viertel Frauenanteil haben, auf die ganze DFS verteilt. Und davon sind allerdings im Systemhaus in der Entwicklung selbst noch viel zu wenige. Also das sind höchstens 10%.
Okay.
Und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wir haben gerade in den letzten Jahren wieder junge Entwickler und Entwicklerinnen eingestellt und da waren auch wieder 2, 3 junge Frauen, die von der Uni gekommen sind. Die haben genauso tolle Ideen wie ihre männlichen Kollegen und von daher braucht sich da keiner zu verstecken.
Ja, einfach mal probieren und initiativ bewerben.
Unbedingt. Aber die DFS, die ergreift auch Initiative in dem Punkt, zum Beispiel unterstützt die DFS das Mentoring-Programm Hessen. Da sind einige Mitarbeiter dabei, Mitarbeiterinnen, die Mentees unterstützen. Man kann sich da melden, also weibliche Studierende können sich dort anmelden und bekommen dann Mentoren, die fachlich zusammenpassen. Da gibt es regelmäßige Treffen. Das ist schon sehr gut angenommen in den letzten Jahren. Und DFS an sich kann man kennenlernen auf verschiedensten Jobmessen, also auch die ITCS zum Beispiel, da sind wir vertreten. Aber genauso gibt es auch Messen speziell für weibliche Berufseinsteiger. Her Career zum Beispiel, da sind unsere Mitarbeiter noch im Laufe des Jahres in München dabei.
Ja. Welche IT-Experten konkret sucht ihr denn? Wenn jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, das klingt sehr spannend, auch im Fallback-System vielleicht oder in der Forschungs- oder Entwicklungsbereich, welche konkreten Positionen an IT-Experten sucht ihr denn konkret?
Also ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall bewerben. Wir haben natürlich einerseits die neuen Projekte, Virtualisierung, Containerlösung, wer sich damit auseinandersetzen mag. Ansonsten sind da keine Grenzen gesetzt. Jung, alt, flexibel.
Okay.
Und einfach offen für Neues.
Generalist, Spezialist, alles dabei.
Alles dabei, ja.
Gut, dann auf wen trifft man bei euch denn sonst noch? Ist das ein sehr bunt gemischter, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Haufen? Also einfach nur auch international mit den kulturellen Aspekten. Ist das ein bunter Haufen oder?
Also ich glaube, der bunte Haufen, der trifft es schon ganz gut. Also wir haben einerseits natürlich Kollegen, die schon länger da sind als ich, die viel Erfahrung haben, wissen und die auch eben diese älteren Technologien noch kennen. PCs mit Diskettenlaufwerk und so. Aber es gibt eben auch genauso die Jungen und Wilden, die neue Ideen haben, die auch ganz andere Technologien kennengelernt haben im Studium. Ja? Also ich habe noch Fortran 77 gelernt, habe ich nicht mal in der DFS noch einsetzen dürfen. Dann männlich, weiblich. Zu wenige weibliche bisher, meiner Meinung nach, es dürften gerne mehr sein. Mit oder ohne Familie ist alles dabei. Und vom Studium habe ich ja schon gesagt, ich komme aus der Ecke Mathematik, was nicht typisch ist. Es gibt Maschinenbau, es gibt Informatiker, es gibt auch ausgebildete Informatiker, die nicht studiert haben. Also auch da hat man Einstiegschancen und im Prinzip muss man nur offen sein für Neues und sagen, es würde mich interessieren, habt ihr einen Job für mich und ich kann das und das. Englisch wäre ganz gut.
Das ist mal zur Abwechslung in Deutschland auch ganz angenehm, weil viele deutsche Unternehmen suchen ja doch auch immer wieder noch Deutschsprachige, vor allem auch in der IT immer noch und da natürlich dann auch Englisch einfach fast sogar als Voraussetzung konkret zu benennen, finde ich immer sehr erfrischend, vor allem im Jahr 2024. Finde ich das sonst immer ein bisschen schade, wenn man immer noch sehr deutsch fokussiert ist.
Es gibt tatsächlich Kollegen, die nicht deutschsprachlich sind. Also da haben wir überhaupt kein Problem damit. Auch gerade durch die Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Flugsicherungsbetreibern sitzen bei uns auch Leute, die nicht gebürtig hier sind und mit denen wir super zusammenarbeiten.
Ja, finde ich sehr, sehr schön. Gibt es noch weitere Benefits oder Perks, die es, sage ich mal, auch angenehm machen, bei der DFS zu arbeiten? Was sind denn da für konkrete Sachen?
Da gibt es schon einige angenehme Dinge. Also ganz einfach oder ja, vielleicht schon fast selbstverständlich. Wir kriegen das Jobticket. Gerade hier im Rhein-Main-Gebiet ist es also bezuschusst. Wir müssen dafür noch was bezahlen. Gerade hier im Rhein-Main-Gebiet ist es schon unheimlich hilfreich, dass du mit dem Personennahverkehr fahren kannst. Jobrad, damit arbeitet die DFS zusammen. Wir haben natürlich bestimmte Gehälter. Wir haben eine Altersvorsorge. Wir haben ein Langzeitkonto, sodass man durchaus auch mal ein Sabbatical einräumen kann. Für mich persönlich ist aber tatsächlich ein Hauptaspekt, wir haben Teilzeit. Ich persönlich habe noch einen reduzierten Vertrag, dadurch, dass ich die Kinder habe. Wir haben Gleitzeit. Das heißt, wir können unsere Arbeitszeit recht flexibel gestalten. Dazu kommt seit Corona auch super einfach FlexOffice. Mhm. Ich habe heute einen Arzttermin, ich arbeite von zu Hause. Vielleicht nicht unbedingt direkt am Tag, vielleicht ein, zwei Tage vorher ankündigen. Aber wir müssen nicht jeden Tag im Büro von 8 bis 18 Uhr da sein. Man kann das alles super absprechen und das ist unheimlich hilfreich. Also gerade jetzt Mutter, zwei Kinder. Früher war mein Mann häufig im Büro, mittlerweile nicht mehr so oft. Das macht alles viel einfacher. Ja?
Das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, und das finde ich schon unheimlich angenehm, ja. Und dann, ich bin seit fast 20 Jahren da, andere Kollegen bleiben noch länger. Es ist ein angenehmes Arbeitsumfeld und wir haben tolle Kollegen und da wird sich echt bemüht.
Also, ihr habt es gehört, wer sich jetzt nicht bewerbt bei euch, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ihr habt ein super Angebot, nicht nur inhaltlich, sondern auch einfach von der Arbeitskultur her. Und ich, ja, hoffe und wünsche euch ganz viel Erfolg, dass sich da viele bei euch melden. Und ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung, sage ich schon, in den Shownotes. Jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal so ein bisschen zu einer kleinen persönlichen Note. Du hast am Anfang schon gesagt, du liest sehr gerne und hörst auch gerne Musik. Wie steht es bei dir denn vielleicht auch mit Podcasts? Wenn du nicht so der Podcast-Fan bist, auch gar kein Problem, dann gerne einfach ein paar Buchempfehlungen oder auch Songempfehlungen, ansonsten gerne auch Podcast-Empfehlungen.
Ja, da sprichst du schon das Richtige an, Podcasts. Ich höre mit, wenn meine Kinder Podcasts hören. Also meine Tochter hatte da eine Zeit lang True Crime angemacht. Das fand ich ganz gut.
Ein ewiger Klassiker.
Genau. Und mein Sohn hört tatsächlich, er spielt Fußball, aber er hört keine Fußball-Podcasts. Da bin ich ganz froh manchmal, wenn es dann still wird.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Und ansonsten genieße ich tatsächlich zwischendurch mal die Ruhe, ja. Also du hast ständig irgendwas auf den Ohren.
Ja.
Ja, und Musik, eigentlich bunt gemischt. Von daher kann ich da auch nicht wirklich eine Empfehlung geben, außer natürlich der Chor, in dem ich zu Hause singe.
Oh.
Unbedingt, empfehlenswert.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Dieburg und da gibt es verschiedenste Chöre und ich singe in einem kleinen gemischten Chor, nennt sich Poco Loco.
Sehr süßer Name.
Ja, sind wir auch. Einfach ein bisschen verrückt cool. Und machen immer das, was wir wollen und macht einfach Spaß.
Vielleicht noch eine Buchempfehlung?
Buchempfehlung.
Aktuell?
Ganz aktuell habe ich mein letztes Buch gelesen. Das war Lost in Fuseta. Ein Krimi. Und zwar geht es um einen autistischen Polizisten, der in ein Austauschprogramm nach Portugal geschickt wird. Klingt erstmal komisch, aber auch spannend. Und waren tatsächlich ganz tolle Dialoge, die ich da gelesen habe. Also ich werde auf jeden
Setting auf jeden Fall.
Genau. Ich finde es toll. Ich finde die Idee gut. Man lernt viel besser zu verstehen, was in diesen Menschen passiert und wie die denken. Also ich fand es toll. Ich werde auf jeden Fall Band 2 lesen.
Cool, danke. Hast du sonst noch etwas zum Abschluss, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Etwas Inspirierendes, ein Lebensmotto, was Lustiges, was auch immer.
Ja, und zwar würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr irgendwie nicht genau wisst, wo es lang geht, dann geht einfach geradeaus. Und guckt, wo ihr dann hinkommt. Ja, also eben sich zutrauen, was Neues machen, das machen, was dir Spaß macht. Und nicht irgendwie gucken, kriege ich damit genug Geld und ist es wirklich die sichere Variante? Sondern eben einfach sich auch von den eigenen Ideen leiten lassen und immer treu bleiben.
Man findet schon seinen Weg.
Auf jeden Fall.
Super, ich freue mich. Ich danke dir, dass du da warst für das nette Gespräch und allen Hörerinnen da draußen, kurzer Reminder, wenn ihr euch die Folge gefallen habt, lasst gerne ein paar Bewertungen da, schreibt uns, wenn ihr Folgenwünsche habt an Gästen oder an Unternehmen, gerne eine Mail an podcast@it-cs.eu und ansonsten lasst uns ein paar Benachrichtigungen gerne auf Social Media da und bis zum nächsten Mal. Ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.